brauchst irgendwo so einen gemeinsamen Nenner, eine gute Vertrauensbasis, dass du Dinge eigenverantwortlich wirklich umsetzen kannst. Und das ist auch so Teil einer Projektkultur oder einer Teamkultur, die absolut notwendig ist. Ne? Weil wenn kein Vertrauen da ist, gibt es wenig Eigenverantwortung. Wenn wenig Eigenverantwortung da ist, dann gibt es wenig Effektivität. Ne? Und das ist so dieser 3-4-Klang, den du eigentlich brauchst, um stabil zu bleiben und vielleicht das geilste Projekt der Welt zu machen.
Wir alle lieben es, wenn Projekte wie am Schnürchen funktionieren. Aber ganz oft ist das halt auch nicht der Fall. Ja, was mache ich denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Patrick, hilf uns! Kannst du uns helfen, oder wer hilft uns?
Gut, dass ihr eingeschaltet habt, denn es wird Zeit, dass wir halt hier wirklich mal Betroffenheit schaffen für genau diese Themen. Wo schafft man Effektivität, Effizienz durch ganz klare Stellschrauben? Und die hat unser Gast zu Genüge kennengelernt. Ich glaube, mehrere tausend Personenschicksale und hunderte Unternehmensschicksale, die er hier bisher begleiten durfte, sowohl in Beratungsmandaten als auch in den Workshops von der 121 Watt natürlich. Es geht um niemand anderen als unseren Dauergast Andreas Pihan. Fantastisch, dass du da bist. Für die, die frecherweise die Episoden vorher, aber die noch nicht gehört oder gesehen haben, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Ja, liebe Sarah, lieber Patrick, erstmal schön, euch wiederzusehen. Macht richtig Spaß und ich finde es auch weltklasse, dass ihr euch hier um dieses Format kümmert, weil da kann man einfach mal quatschen, wie es wirklich ist. Ja? Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Andreas. Ich sage immer, ich bin 18 mit 30 Jahre Berufserfahrung, so rum. Ja, also schon einiges auf dem Buckel. Und ich würde mal sagen, so meine Passion ist Begleitung von Menschen und Teams auf deren Business Journey. Ne? Das heißt, überall da, wo Projekte passieren, überall da, wo Transformation passiert, überall da, wo irgendwas Cooles entwickelt wird, sei es eine App, eine IoT-Plattform oder vielleicht auch mal ein Stück Hardware. Ne? Die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren auch gemacht. Da versuche ich zu helfen, dafür versuche ich zu unterstützen und dafür brennt mein Herz. Das ist meine Leidenschaft und da tauche ich immer ganz tief rein und aber auch wieder auf.
Und jetzt tauchst du mit uns ab. Andreas, wir haben es ja schon gesagt, wir wünschen uns natürlich alle, dass die Projekte großartig laufen. Und wenn wir loslegen, dann sind wir auch der Überzeugung, dass das so sein wird. Und in dem ein oder anderen Projekt merkt man dann hoffentlich relativ schnell, dass das alles nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Du hast ja, wir haben ja schon gehört, wirklich viel Erfahrung, was das ganze Thema Projekte angeht. Und wir würden von dir einfach heute gerne erfahren, was sind so die häufigsten Probleme und wie können wir sie lösen? Und vielleicht starten wir mal mit so, was siehst du am allerhäufigsten? Woran scheitern oder woran kranken die meisten Projekte oder die Projekte am allerhäufigsten, die du siehst?
Ja. Also es gibt auch in der Tat eine ganz krasse Zahl, nämlich laut Harvard Business Review und Chaos Group scheitern oder sind über 70% der Projekte nicht auf Kurs. Ja, das heißt, nur knapp 30% aller Projekte da draußen sind irgendwie erfolgreich. Ne? Und das, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, sind eigentlich so 4 neuralgische Stellen. Ne? Das erste ist, dass quasi die Ziele nicht ganz klar sind. Ja, also wo wollen wir eigentlich?
Und nur ganz kurze Zwischenfrage bezüglich Erfolg. Heißt das einfach, Projektaufwand steht dann nicht mehr im Verhältnis zum Projektnutzen oder wie wird dort Erfolg genau definiert?
Projekt wird eingestampft, Budget ist nicht eingehalten, Ziele werden nicht erreicht.
Okay,
wir haben uns mit der Komplexität der Systemlandschaft völlig überschätzt. Ne, das heißt, die Abhängigkeiten sind nicht klar. Also es gibt so viele Stellschrauben und Faktoren, warum Projekte scheitern. Ne? Meine wesentlichen Learnings sind eigentlich, dass es so 4 Bereiche gibt, die geklärt werden müssten von Anfang an. Ne? Also das Erste, was ich ganz oft sehe, ist, dass einfach die Ziele eines Projektes nicht klar sind. Ne? Also wo wollen wir denn eigentlich hin? Das passt auch so ein bisschen zu dem Thema, wenn ich oben im Management sozusagen meine Strategien austüftle. Oftmals wissen die operativen Einheiten gar nicht davon. Ne? Und wie soll ich dann mein Projekt gut managen? Das heißt, die Ziele der Initiative oder des Projektes sind oft vielen operativen Einheiten gar nicht klar. Ja?
Ich finde, das ist auch schon, wenn wir uns diese einzelnen Marketingdisziplinen anschauen, da ist das ja auch schon oft so. Wenn ich jetzt in meinem Content-Marketing sitze und sage, wir setzen jetzt mal ein gutes Content-Marketing auf, dann ist eine der allerersten Fragen, die ich stelle, warum? Also wo wollen wir denn hin mit der Nummer? Ja. Also das ist so Zielsetzung, weil einfach mal Content-Marketing oder egal was auch immer einfach mal machen, weil wir machen halt alle oder sollte man vielleicht mal machen, ist halt schwierig. Also das finde ich schon, zieht sich eigentlich durch, wahrscheinlich durchs Leben, nicht nur durchs Marketing.
Ja.
Das ist so eine Zielsetzung und jeder im Team zu das Ziel klar im Blick zu haben, ist schon ein wichtiges Thema.
Ja, und es geht auch
Thema.
Immer um Alignment, ne? Weil wenn ich als Teammitglied oder als Projektmitglied nicht weiß, was eigentlich das Ziel des Projektes ist, ja, wie soll ich mich darauf einstellen, ne? Wie soll ich mich vorbereiten? Was brauche ich, ne, um mein Handwerkszeug dann am Ende auch erledigen zu können oder das Projekt umzusetzen? Und das führt mich eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich oftmals ist es so, dass es nicht so richtig ein gemeinsames Engagement gibt. Also was will ich damit sagen? Mhm. Die Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten ist so der zweite Bereich, der oft nicht geklärt ist, ne? Also wer macht das Design? Wer testet? Wer macht den Produkt-Owner? Wer entwickelt? Ne? Wer nimmt das Projekt ab? Wer integriert die Plattform? Wer macht das Release? Ne? Also all diese ganzen Aufgaben, die müssen aus meiner Sicht in dem Projektteam gut geklärt sein, weil dann findest du ganz oft blinde Flecken, wie zum Beispiel, ah, ich habe gedacht, du testest das. Ich habe gedacht, nee, du machst das. Ne? Und wenn das nicht einfach sauber sortiert ist, dann ist klar, ne? Dann brauchst du danach viel mehr Zeit, um das wieder zu korrigieren oder abzuräumen.
Aber wie viel Guidance braucht's da? Also reicht da ein Kickoff-Meeting, in dem wir einmal mit einer schönen PowerPoint erklären, wo wollen wir hin mit der Nummer? Oder wie viel Guidance braucht's? Also wie sehr muss man die Leute an die Hand nehmen und immer wieder die Zielsetzung klarstellen, damit die nicht aus dem Blick gerät?
Also eigentlich brauchst du gar nicht so viel. Ich denke, jetzt, wenn wir nochmal über das Thema Rollen sprechen, ne, ein Workshop, 1,5 Stunden, wo jeder nochmal sagt, okay, was sind meine Aufgaben und Verantwortlichkeiten und wenn ich das cluster, in welcher Rolle mündet das? Um dann zu gucken, okay, was kommt eigentlich bei raus? Also wo sind die blinden Flecken, ne, die ich sozusagen nicht kann oder die vielleicht ein anderer macht oder wo ich sage, okay, das kriege ich irgendwie nicht mit meiner Stärke, die ich eigentlich habe, hin. Ich brauche Unterstützung, das zu identifizieren und dann abzuräumen, das ist eigentlich so ein relativ gutes Vorgehen. Ja. Das zweite, beziehungsweise das dritte ist nochmal das Thema Ressourcen zu klären. Ne? Also ich spreche jetzt nicht nur von Menschen, ne? Das ist ja ganz oft so die Ausrede, warum ein Projekt sozusagen verzögert ist. Ja, wir haben eigentlich nicht genug Menschen. Ne? Oftmals, wenn die Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten geklärt sind, dann braucht man auch gar nicht mehr so viele Menschen, um das Projekt dann wirklich durch die Tür zu bringen. Was ich mit Ressourcen meine, ist, habe ich alles, was ich brauche, also Werkzeuge, Methoden, Tools, Lizenzen, Hardware, Software, alles, was notwendig ist, um quasi das Projekt hinzubringen. Und das vierte Segment sind die Risiken. Also welche Risiken habe ich unter Kontrolle und welche Risiken habe ich nicht unter Kontrolle? Und wenn man da mal reinleuchtet, da gibt es eine super geile Methode vom Alexander Osterwalder aus dem Buch High Impact Tools for Teams, nennt sich Project Alignment Map. Die führt dich quasi durch diese vier Segmente durch in einem Art Vorwärtspass. Das heißt, es geht ums Aufdecken und Reflektieren im ersten Schritt. Das kann ich beispielsweise machen, wenn ein Projekt startet oder wenn ein Projekt schon läuft. Und dann gibt es den sogenannten Rückwärtspass. Das heißt, hier überlege ich, wo sind die Risiken, die blinden Flecken, die ich jetzt entscheiden muss und dann in Maßnahmen umwandle, um sie abzuräumen. Super einfache Methode. Brauchst du im Team vielleicht 55, 60 Minuten. Moderator kann gut helfen, aber es ist gar nicht so schwer, das mal durchzuführen. Und schon hast du relativ viel Klarheit, wo sind die blinden Flecken in meinem Projekt und was braucht es sozusagen, um die dann abzuräumen. Super coole Methode.
Der Alexander Osterwalder hat ja überhaupt wirklich gute Methoden. Hast du eine Ahnung, muss ich das Buch kaufen oder gibt es da Online-Ressourcen, die wir verlinken
also
können?
Also das Template gibt es auf Miro, es gibt super viel Content auf, ne, wenn du das mal googelst. Du kannst ChatGPT fragen, der erklärt es dir sozusagen auch super gut. Ne? Also wenn du da jetzt noch nicht so viel weißt drüber, kannst du dir da auf jeden Fall die Informationen sammeln. Das Buch ist auch super, weil schön illustriert, ne, auch vom Kontext her. Es geht um Projekte, es geht um Projektteam. Was ist sozusagen wichtig? Worauf muss ich achten? Also auch eine super Quelle für die Anleitung. Wenn es um komplexere Themen geht, würde ich immer empfehlen, eine Art Coach oder Moderator oder so einen Team-Supporter mit dazu holen, der einfach moderiert, weil ne, du bist schnell auf so einer emotionalen Ebene, wenn es darum geht, ne, was sind die Ziele? Ja, ich habe gedacht, das ist das Ziel. Nee, das ist nicht das Ziel, sondern das ist das Ziel. Ah nee, das haben wir doch anders gesagt. Mhm. Und das dann zu erleiden und wieder abzuräumen, da braucht es manchmal einen sehr, sehr guten Moderator auch an der Stelle. Ne?
Okay, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, an dem wir sagen, wir haben die Kuh vom Eis. Wir haben uns jetzt alle so weit verständigt, wir haben ein klares Ziel, wir verstehen auch alle das Gleiche unter der Zielsetzung. Wir sind uns unserer Rollen bewusst und können unser Projekt jetzt mit neuer Energie weitermachen. Aber jetzt haben wir gerade, wie gesagt, die Kuh vom Eis geholt. Wie verhindern wir denn, dass die Kuh beim nächsten Projekt wieder aufs Eis läuft? Also wir sollten vielleicht so ganz grundlegend an unseren Projekten vielleicht ein bisschen was ändern. Was sind so Tipps, die du mitgeben kannst, wo du sagst, das ist vielleicht jetzt nicht sofort Feuer löschen, wie das, was wir jetzt gerade gemacht haben, sondern dass das so ein bisschen Brandschutzmaßnahmen, die uns helfen, dass es nicht beim nächsten Mal wieder alles irgendwie schief läuft?
Gute Frage. Sehe ich so 3-4 Dinge, die man machen kann. Ne? Also das erste ist die Project Alignment Map. Die kannst du natürlich auch immer wieder, während das Projekt schon läuft, durchführen, um nochmal dieses Alignment zu schaffen. Sind wir auf Kurs? Ne? Also es hilft beim Projektstart. Es hilft aber auch, das Projekt auf Kurs zu halten. Das zweite, was ich sehe, ist nochmal in die Projektmeetings oder Rituale reinzuschauen. Ne? Also wie viele Meetings stecken eigentlich so in der Woche im Kalender, ne, wie viel Zeit haben wir eigentlich zum eigentlichen Arbeiten und vor allen Dingen geben uns die Meetings eine gute Energie. Das heißt, sind sie gut aufgesetzt und gut strukturiert? Ne? Also sind die Rollen im Meeting klar? Ne? Gibt es einen Meeting-Moderator? Wer ist eigentlich Stakeholder? Ne? Sind alle da, die wir brauchen? Welche Struktur hast du da sozusagen innen drin? Das dritte ist so ein Stück weit Thema Entscheidungsprozesse. Also oftmals sehe ich auch, dass die Entscheidungsvelocity extrem hoch ist. Teilweise 3-6 Meetings, ne, für eine Entscheidung. Das heißt, das kann man super einfach lösen. Ja. Und ich glaube, es gibt noch eine Ebene oben drüber, dass man halt die Teams in die Eigenverantwortung und die Effektivität bringt. Ne, also das heißt, du brauchst irgendwo so einen gemeinsamen Nenner, eine gute Vertrauensbasis, dass du Dinge eigenverantwortlich wirklich umsetzen kannst. Und das ist auch so Teil einer Projektkultur oder einer Teamkultur, die absolut notwendig ist. Ne? Weil wenn kein Vertrauen da ist, gibt es wenig Eigenverantwortung. Wenn wenig Eigenverantwortung da ist, dann gibt es wenig Effektivität. Ne? Und das ist so dieser 3-4-Klang, den du eigentlich brauchst, um stabil zu bleiben und vielleicht das geilste Projekt der Welt zu machen.
Ja, verstanden. Also in unseren, gerade bei den Präsenzformaten in der Mittagspause kommen halt oft genau diese Themen zu Trage tatsächlich. Und viele erzählen oder berichten auch wirklich von einer sehr überreizten, also es gibt eine Unternehmenskultur, aber auch eine sehr überreizte Meetingkultur. Ja. Und wie kriegst du das denn aufgebrochen? Weil das ist ja komplett gelernt, das haben wir immer schon so gemacht. Da musst du ja wirklich sehr tief rein und das aufbrechen, oder? Also hast du da mal so ein bisschen, ja, für das nächste Meeting Tipps, wie man die anderen Meetings reduziert?
Also es gibt eine ganz radikale Methode und das habe ich selber auch erst bei 3-4 Teams mal geschafft, ne, ist wirklich zu sagen, wir löschen alle Meetings.
Krass.
Und dann gucken wir mal, was brauchen wir denn eigentlich wirklich? Ja, und dann bist du schnell bei so 15 Wahnsinn. Stunden in der Woche und eigentlich brauchst du nur 3, um ein gutes Technical zu machen, dich zu synchronisieren, vielleicht nochmal ein Daily hinterher zu schicken oder ein Weekly. Ne? Das sind die ganz Mutigen. Es gibt aber auch die Krass. Situation, wo du sagst, naja, es gibt auch wirklich einige Meetings, die sind wichtig, dann nehme ich immer ganz gern den Kalenderkiller. Ne? Der Kalenderkiller hilft dir quasi dabei zu reflektieren, welchen Wertbeitrag liefert das Meeting in dem Projekt, im Team, haben wir sozusagen alles, was wir dafür brauchen. Ne? Also gibt es eine gute Agenda, sind alle Teilnehmer da? Gibt es auch eine Einladung? Weil oftmals hast du ja einfach nur noch einen Titel in der Einladung drinstehen. Da weißt du schon gar nicht mehr, um was es geht. Ne? Und vor allen Dingen, es hilft dir auch nochmal zu reflektieren, sind denn auch die richtigen Teilnehmer in diesem Meeting verortet? Ne? Weil du hast ja ganz oft so Situationen, also beispielsweise in agilen Teams, ne? Da kommen dann auf einmal 15 Leute zu einem Refinement. Und eigentlich brauchst du nur 2. Na? So, und dieser Kalenderkiller müsst ihr mal, kann ich auch gerne nochmal den Link teilen. Das ist eine super einfache Methode, wirklich nochmal jedes Meeting zu challengen, ne, und eine Bewertung durchzuführen. Brauchen wir das? Gibt's uns eine gute Kraft? Haben wir alles? Ne? Gibt's einen Moderator? Gibt's vielleicht auch einen Transparenzmeister oder Transparenzmeisterin? Wie gehen wir mit den Teilnehmern durch?
Das musst du mir jetzt erklären. Was ist Transparenzmeister, Transparenzmeisterin? Also habe ich noch nicht gehört, was ich sagen.
Ein Meeting moderierst, ne, dann ist es idealerweise gar nicht so einfach, dann auch gleichzeitig zu dokumentieren, was für Entscheidungen getroffen worden sind oder Informationen festzuhalten. Und der Transparenzmeister oder die Transparenzmeisterin hilft dabei. Ja, das ist also quasi eine Rolle im Meeting, die neben dem Moderator da ist, einfach die Informationen zu sichern, so dass beispielsweise, wenn Teammitglieder an dem Termin nicht teilgenommen haben, diese Informationen bekommen, ne, sorgt auch für eine klare Agenda und sorgt für eine gute Dokumentation aller Entscheidungen.
Das klingt jetzt super, super smart. Also es ist ja schon mal so diese Grundregel, kein Meeting ohne Agenda, finde ich, ist ja schon mal so Schritt 1 aus dem Wahnsinn raus, dass jeder klar weiß, wir setzen uns nicht zusammen, sondern was machen wir heute eigentlich? Bei wie viel, wenn du so eine prozentuale Schätzung abgeben müsstest, wie viele Unternehmen haben eine effiziente, wir gehen jetzt mal noch nicht mal von 17 auf 3 Stunden, sondern im Meeting per se, wie viele Unternehmen haben feste Regeln, wie Meetings strukturiert, aufgebaut und besetzt sein sollten? So deiner Erfahrung nach, eine Schätzung.
Das kann ich nur aus meiner Filterblase beantworten. Und da liegen wir schon fast bei 70-80% von Teams, die ich zu Beginn kennenlerne.
Ne, also es ist ein, die es haben oder nicht haben?
Ne? Also das ist ein relativ hoher Wert. Mhm. Weil die Meetings sind doch schon immer so, es ist ein Jofix, den gibt es seit 2 Jahren, das ist ein Teamtreffen oder wie auch immer, ein Projektmeeting, ne, was wir eigentlich immer brauchen. Aber wenn du es dann wirklich mal reflektierst und hinterfragst, ne, dann stellst du schnell fest, eigentlich bringt es uns das gar nicht. Oder wir können verschiedenste Meetings vielleicht auch zusammenführen. Ne? Also Thema Sync-Meeting, ne? Deswegen trenne ich Meetings auch gerne immer in die richtigen Räume. Also wenn es zum Beispiel um den Arbeitsraum geht, wo wir uns über den operativen Alltag unterhalten, dann ist es für mich das Sync-Meeting. Wenn es um den Strukturraum geht, also Strukturen in der Organisation zu verändern, also Meetings zu verändern oder Rollen zu verändern, bin ich im Strukturraum. Ja, ist aber eine andere Meeting-Ebene. Oder wenn es um Ausrichtung geht, ne, dann bin ich sozusagen im Strategieraum, dann habe ich auch wiederum ein anderes Meeting. Ne? Und das, was viele Führungsteams oder auch operative Teams falsch machen, sie vermischen die Räume miteinander. Also da findet Strategie, Struktur und operatives Meeting und dann noch Feedback auf persönlicher Ebene gleichermaßen statt. Und das musst du einfach ausräumen. Und dabei helfen diese Arbeitsräume in dem Sinne, ne, und dieser Kalenderkiller einfach mal durchzusortieren, um effektiv zu bleiben. Also ich hatte letztes Jahr ein Führungsteam begleitet, die hatten so 15 Stunden in der Woche gemietet, ne? Und nachdem wir das uns mal angeschaut haben, in Form einer Retrospektive, die Räume nochmal sortiert haben, geguckt haben, wie sieht eigentlich ein gutes Sync-Meeting aus, waren wir am Ende der Strecke nur noch bei 3 Stunden. Ja, okay, was mache ich jetzt die anderen 12? Naja, ey, deine Führungsrolle wahrnehmen.
Ja, klar. Ne?
Oder im operativen Alltag wirksam sein. Ne?
Wenn ich das jetzt anstoßen will, was sind so, sagen wir mal, die 3 grundlegenden Dinge, wenn ich sage, ich habe keine so richtige Meetingkultur, was sind die 3 Grundregeln, mit denen ich jetzt sofort anfangen kann, selbst wenn ich jetzt nicht wenn ich nicht in der Position bin, das alles umzubrechen und zu sagen, ab sofort wird das bei uns im Unternehmen alles anders, aber ich kann sie für mein Team vielleicht. Was sind so die 3 Dinge, wo du sagst, ohne die gehst du in kein Meeting? Oder ohne die setzt du keins an?
Vielleicht noch eine Etage vorher, diese Awareness oder diese Sensibilität in Bezug auf die Meetings. Es gibt ein super geiles Format, das nennt sich dein letztes Horror-Meeting oder deine Horror-Meetings, ja. Das ist immer so, sag ich mal, die Einflugschneise oder die Absprungbasis dafür zu sensibilisieren, welches Meeting ist das und was hast du denn dort erlebt? Und das machst du sozusagen mit dem Team gemeinsam. Ne? Und da kommen halt ganz krasse Sachen raus. Unpünktlichkeit, keine Agenda, zu viele Teilnehmer, kein Redeanteil, zu viele PowerPoints und so weiter und so fort. Und das reflektierst du im ersten Schritt. Und das ist wie so ein Aha-Erlebnis, weil du siehst, okay, es gibt also wirklich viele Horror-Meetings bei uns. Also das heißt, wir müssen uns darum mal kümmern. Ne? Wir müssen da reintauchen. Und dann würde ich quasi im zweiten Schritt in den Dialog gehen und sagen, hey, wir probieren jetzt hier mal den Kalenderkiller aus oder wir sortieren mal die Meetings in die entsprechenden Räume, bewerten die, ne, geben denen quasi mal wie so eine kleine, wie so einen kleinen Reifegrad, passt das nicht. Und dann kümmerst du dich quasi um Meeting für Meeting und räumst quasi eins nach dem anderen ab und etablierst gleichzeitig auch die Regeln dafür. Ne? Also pünktlich sein, es gibt einen Moderator, es gibt eine Agenda, die Teilnehmer sind da. Keine Meetings vor 8, keine Meetings nach 17 Uhr, whatever you want. Ne? Aber das wird sozusagen in dem Zuge mit abgeräumt. Ja.
Finde ich so wichtige Impulse, weil da spüre ich immer tatsächlich, wie es euch geht, aber das größte Augenrollen tatsächlich bei den Menschen, was diese Meetingkultur angeht. Ja. Ne? Und sowohl mit internen Kolleginnen als auch natürlich dann mit den Sparringspartnern, die irgendwie als externe Ressource nochmal angelagert sind, sei es Freelance- oder Agenturressourcen, ist das schon wirklich ein Riesenthema. Wenn wir nochmal das Meeting an sich angucken, ist es dir dann relativ egal, wenn es entsprechend auch effizient abläuft, das ganze Meeting, was die Dauer angeht? Oder bist du da auch eher so, the Scandinavian Way, kein Meeting länger als 20 Minuten?
Also bei den Unternehmen, die ich jetzt die letzten 6 Jahre begleitet habe, haben wir das immer so gemacht. Ein Meeting fängt um 5 nach an. Also 5 nach der vollen Stunde und hört um 5 Uhr auf. Ne, weil du brauchst nicht eine Stunde, um Dinge, die du in 50 Minuten klären kannst. Ne? Und vor allen Dingen, man hetzt ja von Meeting zu Meeting. Das heißt, du hast oft den Reflex, die Leute kommen zu spät oder sind total abgehetzt. Das heißt, diese 10 Minuten dazwischen helfen mir einfach, einen Bio-Break zu machen, frische Luft zu schnappen, mich im Kontext, ne, also im Kopf zu switchen, sagen, okay, das eine Meeting ist jetzt vorbei, dann kommt das nächste, was ist sozusagen da Bestandteil dessen? Das heißt, wir haben eigentlich in allen Unternehmen so eine Art Meeting-Knicke etabliert, ne, der einfach nochmal die Regeln festhält und solche Mechanismen mitgibt. Und das ist sehr dankbar, weil du einfach dann viel ruhiger durch den Tag kommst. Ne? Und du kannst das auch runterbrechen auf, okay, wir fangen um 5 nach an und hören um 30 auf und dann beginnt aber das nächste Meeting erst um 35, wenn es wirklich so getaktet sein muss. Ne?
Ja,
also
klar.
Beispielsweise für ein Weekly, für ein Daily oder für ein schnelles Fix oder so. Ne? Also manchmal ist es gar nicht so schlecht, die Zeit eher knapp einzustellen, weil man dann doch die Themen, die wichtigsten Themen besprochen bekommt, als dann zu sagen, ja, dann nehmen wir uns jetzt mal 2 Stunden Zeit für. Ne? Weil es gibt immer was zu erzählen. Ne? Und der Schlüssel liegt halt, wie gesagt, in der Moderation. Ne? Du brauchst halt einfach einen guten, geschulten Moderator, der das Team immer wieder lenkt, der einen Scheinwerfer gibt, ne, der den Rahmen gibt, der wie so ein Roboter die Fragen stellst, was brauchst du ganz konkret und von wem, hilft dir die Diskussion, können wir den nächsten Punkt besprechen, nochmal auftaucht, ne, auf die Zeit guckt, sagt hier, also ne, mit Blick auf die Uhr sind wir schon hier, der auch die Stillen aktiviert, ne, also die stillen Teilnehmer, die ja auch oft in der Regel viel zu sagen haben. Ne. Das ist halt dann sozusagen die Exzellenz, die reinkommt, wenn du einen guten Moderator hast.
Und
wie finde ich denn?
Achso, ja klar, Sarah.
Entschuldigung, wie finde ich denn einen guten Moderator? Wäre jetzt für mich die Frage, ist das im besten Fall jemand, der nicht in dem Team ist, das gerade im Meeting sitzt oder in dieser Verantwortlichkeit der Meeting-Problematik mit einbezogen ist? Wie findet man den guten Moderator?
Also da gibt's auch eine ganz schlaue Methode, den besten Moderator im Team zu finden. Und zwar ist das ein Wahlverfahren. Ne, indem ich quasi ein Wahlverfahren mache. Das heißt, du gehst im Team reihum und stellst die Frage, also wer wäre aus deiner Sicht für unsere Meetings oder für dieses Meeting der beste Moderator im Team? Dann benennst du die Person, aber du begründest auch, warum du diese Person in der Moderationsrolle siehst. Das ist nicht nur dieses Wahlverfahren, was so stark ist an der Stelle, sondern es ist auch sehr wertschätzend. Ja, weil wenn du von dem ganzen Team hörst, dass du, liebe Sarah, eine perfekte Moderatorin bist, ne, dann ne, du wirst richtig groß und du hast richtig Bock drauf. Du wirst natürlich alles dafür tun, dass das Meeting nach seinen Regeln verläuft. Ja, das heißt, es ist ein sehr, sehr wertschätzender Prozess. Deswegen würde ich immer den Moderator aus dem Team heraus wählen, um diese Eigenverantwortung zu fördern und das Vertrauen im Team zu stärken.
Und der Moderator ist eine rotierende Person.
Das kann ja dann neu gewählt werden nach einem gewissen Zeitraum. Ne? Also ich empfehle immer mal 4, 6, 8 Wochen in der Rolle zu bleiben, weil dann hast du den größten Lerneffekt. Ne? Weil Moderator zu sein ist auch gar nicht so leicht, sage ich jetzt mal.
Ne? Glaube ich.
Und diese Lernerfolge, die setzen sich quasi ja auch wie immer, wenn du eine Lernreise startest, nach einer gewissen Zeit. Ne? Also ich würde immer empfehlen, mal 4 bis 8 Wochen in dieser Rolle zu bleiben, um die besten Learnings rauszuziehen. Und vor allen Dingen, es gibt noch einen weiteren Schlüssel für effektive Meetings und Moderationsrolle. 3-4 Minuten vor Ende des Meetings zu fragen, wie war das Meeting für euch? Und lieber Moderator, was hättest du von dem Team gebraucht, damit das Meeting gut abläuft? Denn wir alle Teilnehmer sind Co-Moderatoren. Wir haben alle die gleiche Verantwortung. Mhm. Ja, wir haben genauso wie der Moderator die Verantwortung, dass das Meeting gut abläuft, anhand der Regeln. Ne, keine Kreuzunterhaltung, ja. Ja, wir melden uns oder heben die Hand digital, wie auch immer. Ne? Also wir sind alle gleichermaßen für den Erfolg des Meetings verantwortlich.
Ja, und letztendlich soll in dem Meeting ja auch oft eine Entscheidung gefällt werden, womit wir beim nächsten Punkt sind, den du angesprochen hast, dass es unglaublich viele Schleifen oft braucht im Unternehmen, um bei einer Entscheidung dann letztendlich irgendwie dann zu bleiben oder überhaupt eine Entscheidung fällen zu können. Auch ja ein irres Phänomen tatsächlich, was ja maßgeblich dann für den Erfolg oder Misserfolg eines Projektes entscheidend ist, die Dauer von Entscheidungsprozessen. Wie nimmst du das wahr und wie kann man auch das lösen?
Also das ist aus meiner Sicht und ich sage jetzt mal rückblickend auf die letzten 6, 7, 8 Jahre, ist das eine super neuralgische Stelle. Ne? Teilweise habe ich Teams kennengelernt, die 3, 6 Meetings gebraucht haben, um eine Entscheidung zu treffen. Und das muss man sich mal vorstellen, was da für eine Energie verloren geht. Du musst immer wieder den Kontext switchen, du musst das Meeting einberufen. Das ist so demotivierend. Und das fördert auch nicht die Eigenverantwortung. Aber ein guter Entscheidungsprozess hat auch damit zu tun, dass ich weiß, welche Entscheidungsprinzipien gibt es denn eigentlich? Ja, also es gibt quasi die hierarchischen Entscheidungen, also einer sagt an, alle folgen. Ne? Es gibt die demokratische Entscheidung, also quasi wie in Deutschland, ne? Wir wählen halt unseren Kanzler oder die Partei.
Ja.
Es gibt das Thema Konsensentscheidung, ne? Das heißt, wir versuchen immer erstmal einen Konsens zu finden, um quasi eine Entscheidung zu treffen. Das kann viel Zeit bedeuten. Das stärkste Entscheidungsprinzip ist aber in der Tat die Konsententscheidung. Das heißt, derjenige, der ein Anliegen, eine Spannung oder eine Entscheidung einbringt, ist auch derjenige, der die Entscheidung ownt und am Ende, wenn sie getroffen ist, umsetzt. Und es gibt eine super geile Methode, nennt sich integrativer Entscheidungsprozess. Wenn du die in dein Sync-Meeting oder in dein Tactical integrierst, kannst du quasi in dem Meeting schon die Entscheidung treffen.
Hast du da vielleicht irgendwie ein Beispiel oder so, dass es ein bisschen greifbarer wird?
Also angenommen, du möchtest ein Meeting verändern, hast eine ganz konkrete Vorstellung, wie das Meeting aussehen soll. Also was ich, neues Sync-Meeting mit einem Check-in, mit einem Check-out. Wir wollen durch ein Dashboard durchgehen, KPIs, Projektupdates und danach wollen wir die operativen Anliegen klären. Dann ist das quasi ein Konzept, ein Lösungskonzept, was du dir überlegt hast. Ne? Und das möchtest du jetzt zur Entscheidung bringen. Ne? Das heißt, du weißt, was ist das Anliegen? Wo kommt das Anliegen her? Nämlich das bisherige Meeting war ineffizient und du hast ein Lösungskonzept, also sprich das neue Sync-Meeting.
Ja.
Ja? Und der integrative Entscheidungsprozess funktioniert so. Erste Runde ist quasi das Vorstellen des Anliegens und des Lösungskonzeptes. Zweite Runde ist quasi das Thema Verständnisfragen stellen. Ja? Also das Team kann Verständnisfragen stellen zu deinem Anliegen, zu deinem Lösungskonzept. Ist noch keine Diskussion, ganz wichtig. Die dritte Runde ist dann sozusagen Feedback, Meinung einholen. Ja, das heißt, ich kann sagen, ey, finde ich total gut. Oder ich kann sagen, ja, vielleicht sollten wir noch auf das und das achten. Ne? Aber du als Entscheidungsgeber bist quasi immer noch im Lead. Und das ist auch der vierte Prozessschritt, nämlich dann zu sagen, okay, ich habe jetzt die Verständnisfragen geklärt. Ich habe Feedback und Meinung eingeholt. Was mache ich jetzt mit meinem Lösungsvorschlag? Also ist der sicher genug, um ihn umzusetzen? Also safe enough to try, sagt man so schön dazu. Ne? Das heißt, safe enough to try bedeutet, der Lösungsvorschlag ist so gut, dass er der Organisation keinen signifikanten Schaden bringt und quasi dabei hilft, das Team weiterzuentwickeln. Mal ganz grob gesprochen. Ne? Und dann bin ich aber auch gleichzeitig derjenige, weil ich habe ja dieses Lösungskonzept eingebracht, der das dann auch umsetzt. Ne? Weil wir sind ja alles Spezialisten, erfahrene Führungskräfte, ne, mit viel Berufserfahrung. Also warum sollen wir dem Teammitglied nicht die Erlaubnis geben, zu sagen, wir können unser Sync-Meeting auch mal anders machen und du ownst das und setzt das um, so wie in dem Lösungskonzept beschrieben, dann würden wir dem ja Vertrauen entziehen. Ne? Und,
ja, voll.
Und genau das
ja.
ist der springende also, Punkt. Ne? Also der integrative Entscheidungsprozess zahlt voll auf das Thema Vertrauen, Eigenverantwortung und Effektivität ein. Volles Brett.
Klingt nach unfassbar viel Mut, der da auch abverlangt wird beim Unternehmen. Du hast ja schon gesagt, die Meetingkultur zu ändern, ist bei dir jetzt auch nicht das von 10 Schicksalen, die du triffst, dass alle 10 das sofort geändert haben, sondern eher so 2, 3, die das dann für sich umgesetzt haben. Wie ist es denn bei diesen Entscheidungsprozessen? Was hast du da für eine, sagen wir mal, Erfolgsquote, das als Kultur einzubringen? Weil es ist ja unglaublich spannend und spart dir so viel Zeit.
Also du musst es natürlich erklären. Ne? Also was ist der integrative Entscheidungsprozess? Was gibt's für Entscheidungsprinzipien? Wie funktioniert der Prozess? Und vor allen Dingen, wie bereite ich eine Entscheidung gut vor? Weil es gibt Entscheidungen, die sind einfacher Natur, aber es gibt natürlich auch Entscheidungen, die sind komplexer Natur. Ne? Also gerade wenn du große Strategien oder große Budgets entscheiden musst, ne, da kannst du jetzt nicht einfach mal so durchturnen. Da brauchst du halt dann schon nochmal vielleicht die ein oder andere unterstützende Folie dazu. Ne? Aber nichtdestotrotz.
Das auf jeden Fall.
Du musst es lernen, du musst es ausprobieren. Ne?
So. Ja. Ja, ich nur werde nur gerade leidenschaftlich, weil ich glaube, Sarah, du kannst auch ein Lied von singen, so im Bereich Content Marketing, wo dann eine Entscheidung eher ist, was den Redaktionsplan betrifft oder die Kampagne, wo du eigentlich weißt, es wäre jetzt Nonsens da, über 3, 4 Schleifen und /Wochen, darüber reden wir ja letztendlich, zu warten, um diese Entscheidung zu fällen.
Total, genau das ist es ja, also Ich finde es interessant, wie man das als Unternehmen auch abstuft. Also wenn du jetzt gerade beim Thema Content Marketing bist, man sagt, eine Redaktionsleitung oder einem Verantwortlichen fürs Content Marketing, sollte man zutrauen, dass der entscheidet, wir verändern jetzt, sagen wir mal, den Posting-Rhythmus.
Ja, genau.
Oder wir verändern die Ausrichtung des Blogs. Ich kenne die Unternehmensziele. Wir machen jetzt einen Blog-Relaunch und der wird strategisch anders ausgerichtet. Dem würde ich das jetzt zutrauen. Aber wie quasi organisiere ich, dass ich halt dann nicht hingehen muss, jetzt sagen wir mal als Content-Marketing-Verantwortliche und muss zur Geschäftsführung gehen und sagen, ich würde das jetzt gerne entscheiden, kann ich das nach der Consent-Methode machen oder brauchen wir da eine andere? Also wie kriegen wir es ins Unternehmen rein? Also wie schaffen wir das, dass es eben nicht mehr so ist, dass sich jemand immer rückversichern muss? Soll, will, gibt es die qualitativ unterschiedliche oder vielleicht auch quantitativ unterschiedliche Entscheidungsgrößen, die wir einteilen können, um eben diese Freiheit zu bekommen. Also weißt du, was ich meine? Also, wie finden wir raus, was sind große Entscheidungen? Wo geht es dem nächsten Firmenausflug hin? Ja, okay, gut. Kleine Entscheidung, große Entscheidung. Wir verzichten jetzt auf den folgenden Social-Media-Kanal, stellen alles ein, obwohl wir da eigentlich einen tollen Kanal aufgebaut hatten, aber der passt nicht zu den Zielen, die ich meine. Und das stellen wir jetzt alles ein und verbrennen jetzt quasi alles, was wir da aufgebaut haben. Das sind ja schon zwei unterschiedliche Entscheidungen. Das
stimmt.
Wie gehe ich daran?
Also ich habe natürlich recht. Ne? Es gibt verschiedene Flughöhen. Ne? Ich bin einmal auf der Teamebene, ich bin vielleicht auch einmal auf der Führungsebene. Ne? Und man muss das natürlich auch irgendwie ganzheitlich sehen. Das heißt, klar, ich im Team kann bis zu einem gewissen Grad Entscheidungen selber treffen, ne? Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht die Firma veräußern oder 10% der Anteile von der Firma verkaufen als Teammitglied eines operativen Teams. Ne? Also es gibt schon irgendwo auch nochmal so eine gewisse Grenze, wo ich weiß, okay, ne? Und das wird auch in dieser Feedback-Runde immer sehr deutlich, dann immer dann, wenn Grenzen kommen, also da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du bevor diese Entscheidung umsetzt, nochmal mit dem und dem sprichst. Ja. Und das ist auch der Schlüssel. Es gibt in dem integrativen Entscheidungsprozess nochmal den sogenannten Profi-Modus. Ja, der Profi-Modus kommt quasi nach dem Safe Enough to Try und der hilft dir dabei, nochmal Einwände zu klären. Ne? Also wenn ich jetzt ein Entscheidungsgeber bin und ich möchte sozusagen etwas verändern oder entscheiden und es gibt einen signifikanten Einwand von einem Teammitglied oder es ist klar, man muss sozusagen nochmal eine Etage weiter, dann gehe ich in den Profi-Modus. Stell das vor, erkläre das, ne, und dann kann ich die Entscheidung treffen oder muss sie vielleicht leicht verändern vom Lösungskonzept oder ich muss sie sozusagen vielleicht auch revidieren. Ne. Der Schlüssel an der Stelle ist aber immer, dass diese Entscheidung, also die Lösung, gut vorbereitet ist. Also nochmal, was ist dein Anliegen? Wo kommt das Anliegen her? Also den Kontext. Was ist die Lösung, die du ganz gerne umsetzen möchtest? Wenn du diese drei Punkte sehr sauber durchdeklinierst, und da brauchst du auch gar nicht so viel, ne? Da brauchst du keine Folie, das kannst du in einem Ticketsystem machen, das kannst du auf der Tonspur machen, wo auch immer. Aber das vorzubereiten ist eins der Hebel, ne? Weil oftmals kommst du in ein Meeting, ja, wir müssten mal entscheiden. Ja, aber wer jetzt konkret? Ja. Ne? Also das hörst du ganz oft, wir müssten doch mal das und das tun oder wir könnten doch mal das und das tun. Und das eliminiert dieser integrative Entscheidungsprozess, der fördert total die Consent-Entscheidung. Und dann ist es eher, das Anliegen liegt bei mir. Wenn ich was verändern will, bin ich der Owner und es gibt immer einen nächsten Schritt.
Also ich mag allein schon diese klare Definition, ne, in welchem Modus man sich gerade befindet und dass man einfach sehr bewusst mit dem Thema umgeht. Ich glaube einfach, das größte Problem ist, dass man eher versucht, sehr intuitiv diese wichtigen Prozessschritte zu lösen in seiner Kultur, sei es Meetings oder in die Entscheidungskultur. Und ich glaube, das ist einfach das Fahrlässige. Also ich lerne gerade für mich selber ganz viel, auch für Termine mit Kundinnen, Partnern. Das ist ja fantastisch. Also da schon mal vielen Dank, gerne. Andreas.
Total. Ich finde auch dieses Herangehen an, wie du schon sagst, eben nicht intuitiv, sondern sehr reflektiert ranzugehen, verhindert ja auch dieses Thema, ich schließe von mir auf andere. Jetzt bin ich als Sarah eher laut und deutlich, und wenn ich was will oder mich was stört, dann sage ich das meinem Gegenüber, dann erfährt das mein Gegenüber, wenn ich mit einem Prozess nicht einverstanden bin oder mit einer Entscheidung. Aber jetzt gibt's ja Menschen, die sind anders gestrickt, die sind leiser, die sagen, ich muss mich da jetzt nicht einmischen, hätten aber einen wertvollen Input. Und wenn ich jetzt diese Struktur so abarbeite, wie du sie gesagt hast, Andreas, dann ist plötzlich der Raum da. Dann muss ich mich nicht dazwischen grätschen mit meinem Input und sagen, stopp mal, wart mal, sondern ich werde eingeladen. Ja. Wie du schon gesagt hast, ein guter Moderator holt auch die stillen Menschen mit dazu. Und die bekommen dann eben diesen Raum präsentiert. Die sind ja oft nicht still, weil sie schüchtern sind, sondern die sehen vielleicht nicht so den Impuls zu sagen, ich mische mich jetzt da ein. Und denen den Impuls zu geben und sagen, doch, bitte misch dich ein, bitte sag was, macht natürlich einen ganz anderen Horizont nochmal auf, als einer alleine rennt voraus und die anderen rennen hinterher. Und der schaut sich gar nicht um, ob die mitrennen sollten, auch noch motiviert dabei sind oder ob die schon lange stehen geblieben sind und gesagt haben,
Und das ist auch das Geniale an diesem integrativen Entscheidungsprozess, ne? Also er bringt dich nicht nur in den Flow und hilft dir dabei, schnelle, effektiv Entscheidungen zu treffen, sondern er fördert das Vertrauen und er fördert die Eigenverantwortung. Und wenn du das im Dreiklang hast, ne, dann hast du das Gefühl, ey, das macht total viel Sinn, hier zu arbeiten. Ne? Also du erlebst Sinn in deiner Arbeit, weil du wirst gewertschätzt und du wirst gehört. Ne? Und das ist oftmals etwas, was viele vergessen mit einzubringen, wenn es um neue Methoden, wenn es um neue Tools geht. Ne? Es geht nicht immer darum, effektiv zu sein. Ja, natürlich, klar, aber es geht auch darum, eine gute Zeit, eine gute Lebenszeit zu verbringen, ne? Also in den Resonanzraum zu gehen, eine gewisse Haltung zu haben, ne? Dieses Vertrauen, dieses Sinnerleben, diese Eigenverantwortung wirklich ganzheitlich zu fördern. Und das hat sowas immer im Gepäck, wenn du gut bist.
Ne? Ja. Finde ich mega gut formuliert, weil es ja,
ne? Das ist dann der Punkt.
Ja, ja. Und du nutzt die Lebenszeit und verschwendest sie nicht. Ja. Also, Arbeitszeit ist ja 1:1 die Lebenszeit, absolut, ja.
Ich finde das eine ganz schönen Prozess zu sagen, wir schauen erstmal, wir alle wissen, wo wir hinwollen und was unser Ziel ist. Dann schauen wir uns an, wie viel müssen wir uns dafür treffen, austauschen, wo sind die wirklich wichtigen Punkte, und danach, als letzten Schritt, optimieren wir die Meetings, die übrig geblieben sind, wo wir sagen, die müssen wir jetzt machen, die sind für uns wichtig, die optimieren wir. Dann gehen die ganzen Mitglieder des Teams ja viel motivierter in die verbleibenden Meetings. Also wir haben ja schon gesagt, diese Meeting-Müdigkeit, da zu sitzen und sich denken, das, was tue ich hier eigentlich? Ich habe noch so viel zu arbeiten. Genau. Das zu eliminieren, ist ja eigentlich genau das, wo wir alle hinwollen. Und du hast uns einen richtig schönen Prozess aufgezeigt, Andreas. Vielen Dank dafür schon mal.
Sehr gerne. Richtig sehr cool. Gerne. Zum Abschluss die Frage an dich, Andreas. Bringst du das auch so ein bisschen schon subtil von außen rein? Also setzt du auch deine Kalendereinladung auf 14.05 Uhr bis 14.55 Uhr?
Also wenn das geht, ne, dann versuche ich das bei den Teams, die ich begleite, zu implementieren. Ne? Wenn ich jetzt hier im privaten Kontext bin, ne, also klar, nach 18 Uhr habe ich jetzt nicht Termine um 19.05 Uhr. Ne? So, das natürlich
Na
nicht.
Gut.
Aber im Alltag macht das total viel Sinn, weil du einfach diese Pause auch mal brauchst.
Finde ich super. Ja, total. Also Andreas, vielen, vielen Dank. Du hast mich auch sehr für meine Prozesse hier inspiriert, für die Kommunikation mit Partnern, Kundinnen. Also richtig cool. Danke dir. Wie immer ein sehr schlaues Vergnügen. Ich muss sagen, Sarah, du hörst es schon, ich bin wieder schlauer und effizienter geworden. Sehr, sehr viel großes Danke an dich, Andreas, für diese Inspiration. Und was soll ich sagen? Davon gibt's noch viel mehr, oder Sarah?
Absolut. Der Andreas ist ja nicht zum ersten Mal da. Der Andreas hat auch in den vorherigen Talks schon echt smartes Zeug erzählt. Und nicht nur der Andreas weiß viele smarte Dinge und teilt sie mit uns, sondern auch viele andere Experten und Expertinnen aus dem Online-Marketing. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann folge uns auf egal welchem der gängigen Podcast-Portale. Wenn du da bist, sind wir auch da. Und wir freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Und Andreas, falls du es vergessen hast, der letzte Satz des 121 Watt Podcasts gehört immer unseren Gästen. Deswegen, lieber Andreas, jetzt bist du dran. Vielen Dank. Ja,
danke euch und ich bleibe bei meinem Claim, start small und stay focused. Ne? Begebt euch auf die Lernreise, challenged alles, was ihr seht, was euch Energie raubt, blockiert, wie auch immer. Also bleibt nicht stehen und werdet zu einer Lernmaschine.
Sagt Andreas Pian beim 121 Watt Podcast.